Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Am Mikrofon ist Sören Brinkmann. Guten Abend. Viele Geschäfte, die höchstens eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern haben, konnten heute wieder öffnen. Unabhängig von der Größe durften das auch Autohändler oder Buchhandlungen. In Nordrhein-Westfalen zudem noch Möbelhäuser. Und ein paar Abschlussklassen sind auch wieder in der Schule. In den meisten Bundesländern geht es dann aber erst richtig wieder los mit dem Unterricht. Ab Mitte der Woche oder kommende Woche schrittweise. Ein kleiner Überblick über die Lockerungen, die seit heute gelten in der Corona-Krise, und ein Thema gleich. Außerdem beschäftigen wir uns mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Maßnahmen und mit möglichen Hilfen für den Aufschwung, der möglichst schnell folgen soll. Aber zum wirtschaftlichen Aufschwung führen uns erstmal sehr kleine Schritte. Die kleinen Schritte, die den Regierungsstil von Angela Merkel schon so oft gekennzeichnet haben und die gerade jetzt in der Krise ganz typisch sind. Manchmal sind es auch kleine Schritte zurück, wie Theo Gers berichtet, etwa bei der Frage, ob man auch telefonisch eine Krankschreibung bekommen kann.
Es ist ein Rückzieher, ein Detail. Und dennoch passt es zur Ausnahmesituation, in der Bundeskanzlerin Angela Merkel die ganze Nation weiter sieht und in der sie die Bürger zum Durchhalten und zur Disziplin aufruft. Die Ausnahmeregelung, durch die Arbeitnehmer sich weiter telefonisch und damit ohne einen Arztbesuch krankschreiben lassen können, wird nun doch verlängert. Eigentlich sollte die Regelung ab heute nicht mehr gelten, doch die Proteste zeigten Wirkung. Jetzt gilt sie weiter bis zum 4. Mai. Andere Rückzieher, die weit massivere Folgen hätten, will Kanzlerin Merkel in der Corona-Krise dagegen um jeden Preis vermeiden. Gerade wegen der heute in Kraft getretenen ersten Lockerungen rief sie die Bürger abermals zu größter Vorsicht auf.
Wir dürfen keine Sekunde aus den Augen verlieren, dass wir trotz allem immer noch ganz am Anfang der Pandemie stehen und noch lange nicht über den Berg sind. Und ich glaube, das müssen wir uns gerade zu Beginn dieser Woche, in der ja die ersten Lockerungen in Kraft treten, wieder und wieder klar machen.
Am Vormittag war Merkels Warnung vor einer so wörtlich Öffnungsorgie bekannt geworden. Am Nachmittag ließ die Kanzlerin dann erkennen, wie groß ihre Sorge tatsächlich ist, auch wenn sie die Nöte der Bürger ausdrücklich anerkannte. Egal ob Hotelbesitzer, Gastronomen oder Künstler um ihre Existenz bangten, ob demokratische Grundrechte wie das auf Versammlungsfreiheit eingeschränkt seien, ob Kirchen wieder Gottesdienste abhalten wollten oder Menschen sich schlicht nach Ausgang und den Treffen mit Freunden sehnten. All diese Nöte und Wünsche seien berechtigt, so die Kanzlerin. Und dennoch sei es besser, am Anfang dieser Pandemie, an dem das Land immer noch stehe, weiter die Kraft zu strengen Maßnahmen aufzubringen.
Der beste Weg ist der, der jetzt vorsichtig ist und nicht leichtfertig,
mahnte Angela Merkel. Denn was Lockerungen wie die heutigen brächten, sehe man erst in 14 Tagen. Und eines sei klar, ein erneuter Shutdown nach einer vorherigen Lockerung müsse um jeden Preis vermieden werden.
Denn es wäre jammerschade, wenn wir sehenden Auges in einen Rückfall gingen, wenn wir sehenden Auges die ersten Erfolge gefährden würden. Und deshalb dürfen wir keine Sekunde leichtfertig oder leichtsinnig werden. Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen, sondern wir müssen wachsam und diszipliniert bleiben. Und wenn ich von wir rede, dann sind wir das alle, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes.
Zurückhaltend blieb Merkel gegenüber allen Vorschlägen, das Kurzarbeitergeld zu erhöhen. Von jetzt 60% bzw. 67% bei Arbeitnehmern mit Kindern auf 80% bzw. 87%. Das gleiche gelte für eine Senkung des Mehrwertsteuersatzes von 19% auf 7% für Restaurantbesuche. Ersteres fordert die SPD, für Letzteres machen sich CDU und CSU stark. Merkel blieb auch hier vorsichtig.
Die Maßnahmen sind natürlich jetzt auch erst sehr kurz in Kraft und man muss jetzt aufpassen, dass wir nicht in zu kleinen Abständen immer wieder eine Gruppe ins Visier nehmen, sondern dass wir da mal uns einen Gesamtüberblick verschaffen.
Diesen Gesamtüberblick wollen sich Union und SPD am Mittwoch im nächsten Koalitionsausschuss verschaffen. Vorher ist mit Beschlüssen nicht zu rechnen.
Kanzlerin Merkel hat weiter zur Disziplin bei den Corona-Maßnahmen aufgerufen, Theo Gers berichtete. Ja, und erst Anfang Mai ist dann mit möglichen weiteren Lockerungen zu rechnen, wenn die Kanzlerin wieder zu einer Schaltkonferenz mit dem Ministerpräsidenten verabredet ist und wenn absehbar ist, wie sich die jetzigen Lockerungen auswirken. Ökonomen erwarten in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie einen massiven wirtschaftlichen Einbruch weltweit, auch in Deutschland. Daran ändern auch die umfangreichen Hilfspakete nichts, die die Bundesregierung geschnürt hat. Welche, vielleicht auch weiteren Corona-Hilfen sind also jetzt nötig? Darüber habe ich am frühen Abend mit Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft, IW, gesprochen und nach seiner Einschätzung gefragt.
Die öffentliche Hand hat ja am Anfang damit begonnen, dass sie erstmal Liquiditätshilfen gegeben hat, um also den Unternehmen kurzfristig zu helfen, die in die Krise geraten ist, diese Krise zu überwintern, diesen Abgrund zu überspringen. Aber das wird auf Dauer nicht ausreichen, wenn die Unternehmen irgendwann die Kredite zurückzahlen müssen beispielsweise und das nicht mehr können. Also da sprechen wir beispielsweise dann möglicherweise über definitive Förderung, Unterstützungsmaßnahmen, die dann noch zusätzlich nötig sind. Und dann müssen wir über bestimmte Branchen sprechen. Gucken wir uns zum Beispiel das Gastgewerbe an oder gucken wir uns Messebauer und dergleichen an, all diejenigen, die mit Veranstaltungsmanagement zu tun haben. Wenn die jetzt absehbar bis mindestens Ende August überhaupt kein Geschäft machen, die Schausteller, für die die ganze Saison praktisch ausfällt, die würden alle nicht überleben und da müssen sie sich was überlegen.
Sie haben die Liquiditätshilfen angesprochen. Es ist ja ein umfangreiches Paket geschnürt worden. Also die Soforthilfen zum Beispiel für die Kleinen und Solo-Selbstständigen und der sogenannte Wirtschaftsstabilisierungsfonds mehr als 500 Milliarden. Auch steuerliche Hilfsmaßnahmen zum Beispiel gibt es. Ja, ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt, über sozusagen den Anschub nach der Krise zu sprechen?
Wir müssen, glaube ich, in unterschiedlichen Phasen denken. Das eine ist erstmal die Überbrückung dieser akuten Krisensituation. Da hat die Bundesregierung und die Landesregierung gut gearbeitet, eine Menge vorgelegt und klare Signale gesetzt. Da gibt es noch ein bisschen Nachsteuerungsbedarf bei den ein oder anderen Mittelständlern, die da durchs Raster fallen, aber im Prinzip ist das gut gelaufen. So, und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die Unternehmen dann tatsächlich auch länger überlebensfähig und wie schaffen wir einen Neustart? Und wenn wir dann irgendwann ein Aufbruchssignal setzen wollen und eher wieder zu der Frage kommen, ja, nicht nur überleben die Unternehmen, sondern kommen wir auch wieder in den neuen Aufschwung, dann wird man sicherlich nochmal über Steuererleichterungen oder andere Signale nachdenken, die zum einen Konsumenten zum Kaufen und zum anderen auch Unternehmen zum Investieren veranlassen.
Aber solche Hilfen aus Ihrer Sicht oder solche Aufbruchshilfen aus Ihrer Sicht braucht es jenseits der jetzigen Liquiditätshilfen?
Ja, wir brauchen zum einen Möglichkeiten, dass die Unternehmen nicht nur aktuell überleben, sondern halt auch über den Jahreswechsel dann noch kommen werden. Vor allem bei den Branchen, die jetzt auf Dauer oder auf lange Sicht überhaupt kein Geschäft mehr machen und sonst überhaupt keine Überlebenschance haben. Und dann werden wir im Sommer gucken müssen, wie ist die konjunkturelle Situation? Haben wir ein klassisches konjunkturelles Nachfrageproblem, was dann vielleicht Konjunkturprogramme klassischer Art erfordert? Und wie schaffen wir es, die Angebotsbedingungen, die Investitionsbedingungen so zu stärken, damit Unternehmen auch wieder in Schwung kommen und der Kreislauf wieder sich vernünftig in Gang setzt?
Ja, schauen wir mal auf solche Maßnahmen im Einzelnen. Zum Beispiel wird diskutiert über den verminderten Mehrwertsteuersatz von 7% im Gastronomiegewerbe, auch bei den Hotels. Was aus Ihrer Sicht ist daran hilfreich?
Ja, bei den Hotels gibt es das ja, bei der Gastronomie nicht, beziehungsweise dann hängt es davon ab, ob im Restaurant
oder außer Haus verkauft wird.
Da merkt man dann auch schnell, wie zufällig das zum Teil ist und wie willkürlich das auch mitgeschnitten ist. Das würde der Branche natürlich helfen, weil sie günstigere Konditionen dann hat. Aber es ist eigentlich keine Antwort auf das grundlegende Problem. Weil wenn die jetzt über Wochen und Monate zu haben, dann machen die überhaupt keinen Umsatz, dann nützt ihnen auch der niedrigere Mehrwertsteuersatz nicht.
Eine andere Branche, die ja auch nach Hilfen jetzt ruft, die Autoindustrie, die zum Beispiel Kaufprämien jetzt wieder mal ins Gespräch gebracht hat, unter anderem der BMW-Chef oder auch aus dem VW-Management hört man das. Da schwingt aber ja bei manchen auch jetzt schon so ein bisschen der Verdacht mit, klar, die Autoindustrie ist eine Schlüsselindustrie für Deutschland, aber das sind wieder die üblichen Verdächtigen, die jetzt nach Hilfe rufen?
Die Autoindustrie ist eine ganz zentrale Branche. Die Autoindustrie liegt im Augenblick fast lahm. Die meisten Fabriken der Hersteller stehen still. Erste machen jetzt wieder auf. Da kommt das Problem, traut sich denn jemand im Sommer Autos zu kaufen? Also traut sich die Privatperson ein Auto zu kaufen oder sagt man sich nicht, ach ja, das hat ja noch ein halbes Jahr Zeit, ich gucke erst mal, wie es mit meinem Job weitergeht. Traut sich das Unternehmen, neue Autos zu kaufen oder sagen die, jetzt muss ich erst mal das Geld beisammenhalten und gucken, wie es dann weitergeht.
Da geht es also darum, jenseits von Konsumgütern für den alltäglichen Gebrauch eben auch in Investitionsgüter sozusagen den Anreiz zu stecken.
Investitionsgüter bzw. auch langlebige Konsumgüter, also Dinge, die ich verschieben kann. So, und wenn ich sie verschieben kann, habe ich die Gefahr, dass eigentlich der Bedarf ja da ist, aber im Augenblick dann nicht abgerufen wird und dann durch so ein Instrument wie die Umweltprämie, wie sie vor 11 Jahren ja auch schon mal eingeführt war, kann es dann gelingen, diesen Konsum mit vorzuziehen. Hier wird es schwierig in der Ausgestaltung. Hier wird es schwierig, etwas so zu gestalten, dass es zum einen EU-rechtskonform ist, zum anderen aber auch den deutschen Unternehmen mithilft und drittens dann auch noch die Umweltanforderungen, die man ja auch nicht in den Wind schreiben will, dann auch noch mit berücksichtigt. Also selbst wenn man sich dazu durchringt, das wird noch viel Arbeit im Detail.
Sollten gerade zum Beispiel bei den Autos dann die Maßnahmen auch an den Klimaschutz zum Beispiel gebunden werden?
Die Forderung steht ja im Raum und das ist auch, würde schwer vermittelbar sein, wenn man nun gerade Autos fördert, die den Umweltzielen überhaupt nicht entsprechen, zumal das ja bedeutet, dass diese Autos, die jetzt gekauft werden, dann im nächsten Jahr nicht gekauft werden, wenn sie im Zweifel schärfere Umweltstandards mit erfüllen können. Also insofern, man wird den Klimaschutz da berücksichtigen müssen. Man muss aber auch aufpassen, dass man es dann auch so hinkriegt, dass man nicht nur Autos fördert aus einer Produktion, die jetzt nicht in Deutschland sind. Das würde dann wiederum der Branche hier natürlich nicht helfen.
Also mit anderen Worten, was man ja auch aus der Automobilindustrie hört, dass man zum Beispiel auch Verbrennungsmotoren fördert und nicht nur die E-Autos.
Also zumindest muss man Autos fördern, die modernen Effizienzstandards mit entsprechen. Ich glaube, das kann man technologieneutral machen, aber man darf jetzt nicht den Fehler machen, dass man, ich sag mal, alle alten Autos, die man im nächsten Jahr sowieso nicht mehr verkaufen könnte, dann jetzt damit auf den Markt drückt. Und das ist extrem schwer, hier die Umweltaspekte mit den wirtschaftlichen Notwendigkeiten, diese Schlüsselbranche, so haben Sie sie eben genannt, wieder in Gang zu setzen.
Stellt sich noch die Frage nach der Finanzierung. Das betrifft ja zum Beispiel gerade auch die Entlastungen, steuerliche Entlastungen, die da möglicherweise im Raum stehen. Der CDU-Haushaltsexperte Eckhard Rehberg hat heute Mittag hier im Deutschlandfunk gesagt, es seien Entlastungen ganz klar nötig und die würden sich dann auch rechnen durch Steuermehreinnahmen, wenn sich die Wirtschaft erhole. Teilen Sie diese Einschätzung?
Also es gibt natürlich immer einen Selbstfinanzierungseffekt bei solchen Steuerentlastungen. Der wäre im Augenblick wahrscheinlich dann stärker, wenn es tatsächlich gelingt, eine Initialzündung damit in Gang zu setzen und tatsächlich auf ein höheres Wachstumsniveau zu kommen, als jetzt im Augenblick ist. Interessant wäre es da vor allem, Sachen vorzuziehen, die ohnehin diskutiert sind oder ohnehin anstehen. Also der Solidarzuschlag soll ja teilweise abgeschafft werden, später soll er vollständig abgeschafft werden. Würde man das vorziehen, vollständig abschaffen zum Sommer, dann wären die Verluste für den Fiskus überschaubar, weil das ja einige Zeit später sowieso passiert wäre. Aber es wäre ein klares Signal, ein Aufbruchssignal an die Unternehmen, ihr könnt investieren, ein Aufbruchssignal auch an die Konsumenten, ihr könnt auch wieder einkaufen und konsumieren und das Leben geht weiter und die Wirtschaft wird wieder wachsen.
Und für wann kann man dann mit der Erholung, mit diesem Wirtschaftswachstum, das Sie gerade angesprochen haben, rechnen? Es gab ja heute eine Analyse der Bundesbankökonomen. Wie ist Ihre Einschätzung?
Es hängt natürlich immer noch sehr davon ab, wie lang dieser Lockdown jetzt gehen wird. Und die ersten Lockerungssignale sind ja sehr, sehr vorsichtig, die gesetzt wurden. Wir haben mal damit gerechnet, dass wir mindestens eine Schrumpfung von 5% dieses Jahr haben werden. Wahrscheinlich wird es stärker werden. Und wir werden auch nicht so schnell wieder da rauskommen. Also, dass wir im nächsten Jahr das Wohlstandsniveau vom letzten Jahr wieder erreichen, ist eher unwahrscheinlich. 2022 werden wir hoffentlich so weit sein, dass wir diese Krise wirklich dann ausgestanden haben.
Hubertus Barth vom Institut der Deutschen Wirtschaft, IW, in Köln. Die Wirtschaft wird also noch lange mit den Folgen zu tun haben. Das Gespräch haben wir heute Abend vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, und während die Wirtschaft noch lange mit diesen Folgen zu kämpfen haben wird, gehört für uns das Leben mit der Pandemie eben zum Alltag. Das bedeutet, wie weit halten wir uns von unseren Mitmenschen fern beim Einkaufen oder bei der Arbeit? Wie oft können wir unsere Hände waschen oder desinfizieren und wie steht es um den Mundschutz? Aus unserem Hauptstadtstudio Klaus Remme.
Das Leben mit dem Virus, wie Angela Merkel es einmal genannt hat, nimmt Konturen an. Der Gesundheitsminister verteidigte heute die Strategie der Bundesregierung, die Lockerungen schrittweise zu vollziehen. Jens Spahn sagte nach der Sitzung des sogenannten Corona-Kabinetts:
Wichtig ist bei jedem Schritt, den wir gehen, bei jeder weiteren Überlegung, dass wir Kontrolle haben und dass wir auch in der Lage sind, möglichst schnell und möglichst gut auch Infektionsketten zu unterbrechen.
Der öffentliche Gesundheitsdienst sei dabei, so Jens Spahn wörtlich, Dreh- und Angelpunkt für das Wissen über die Infektionslage. Auch die Bundeskanzlerin betonte die zwingende Notwendigkeit der präzisen Nachverfolgung aller Infektionsketten.
Ehrlich gesagt, das können wir heute noch nicht. Und mir wäre noch wohler, wenn wir das schon könnten. Also wir müssen auch diesen zweiten Teil, nicht nur die Lockerung, sondern eben auch dieses Infektionsketten-Nachverfolgen ganz, ganz akribisch machen. Da kommt es auf jeden einzelnen Fall an.
Und deshalb sollen die etwa 400 Gesundheitsämter in Deutschland entsprechend fit gemacht werden für diese Aufgabe. Der Bund wird sich an der personellen und technischen Stärkung beteiligen. So werden über 105-köpfige mobile Teams geschult und zur Nachverfolgung von Infektionsketten eingesetzt. Ab übermorgen gilt eine Meldepflicht für alle Ämter, die mit diesen Aufgaben überfordert sind, um Abhilfe zu schaffen, notfalls durch Unterstützung der Bundeswehr. Für ein digitales Upgrade sollen pro Gesundheitsamt kurzfristig und ohne bürokratische Hürden 150.000 Euro bereitgestellt werden. Im Robert-Koch-Institut wird eine 40-köpfige Servicestelle als Ansprechpartner für die Kommunen aufgebaut. Gleichzeitig gewinnt das Thema Maskenpflicht bundesweit an Fahrt. Nach Sachsen kündigte heute Mecklenburg-Vorpommern eine Schutzpflicht im öffentlichen Nahverkehr an. Auch in Bayern sieht Ministerpräsident Markus Söder erhöhten Schutzbedarf.
Deswegen werden wir ab nächster Woche eine Mund-Nase-Schutzverpflichtung anstellen. Man nennt es im Allgemeinen auch eine Maskenpflicht. Die gilt für den gesamten ÖPNV, für alle Geschäfte, auch die bislang schon offen waren und es nicht hatten. Mund-Nase-Schutz bedeutet Alltagsmasken. Es gilt auch, ein Schal ist ausreichend.
Ein Bundesland so, ein anderes so. Für Jens Spahn ist das nicht problematisch. Er verwies auf das gemeinsam beschlossene Gebot für den Mund-Nasen-Schutz.
Mein Eindruck ist, dass viele sich eben aus eigener Entscheidung schon zu dieser Umsetzung oder sozusagen diesem Folgen des Gebotes entscheiden. Und wenn im föderalen Miteinander einige Bundesländer zu einer anderen Entscheidung kommen, dann ist das ja im Grunde der weitere Schritt daraus.
Die Bundeskanzlerin betonte, eine Entscheidung über die Maskenpflicht liege zwar nicht beim Bund, aber
wir müssen dann sicherstellen, und das ist heute ganz anders als vor 4 Wochen, dass wir für jeden Bürger, dem wir das auferlegen, mindestens eine, wenn nicht mehrere solcher Masken auch zur Verfügung stellen können. Und das bestimmt auch ein Stück den Zeitschritt. Und dann muss man sich überlegen, wo ist es jetzt notwendig, wenn ich alleine in großem Abstand zu anderen im Park spazieren gehe, weiß ich nicht, ob das so notwendig ist. Wenn ich aber im öffentlichen Personennahverkehr bin, dann gibt es gute Gründe, das auch zu verlangen, wenn genügend Masken da sind.
Was diese Alltagsmasken angehe, könne er keinen Angebotsmangel in Deutschland erkennen. So ließ sich der Gesundheitsminister dazu ein.
Der Beitrag von Klaus Remme. Und ja, der Alltag in Zeiten der Pandemie, das heißt für viele auch, dass die eine Ecke des Wohnzimmers zum Spielplatz wird, während die Eltern sich in einer anderen Ecke das Büro einrichten. Wie lange dieser Ausnahmezustand zu Hause noch anhalten könnte, berichtet Katharina Hamberger.
Eltern von Kita- oder Kindergartenkindern werden wohl weiter Geduld haben müssen. Denn noch ist nicht in Sicht, wann es für ihre Kinder wieder losgeht. Beispiel Bayern.
Grundschulen und Kitas bleiben vorläufig zu,
sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heute in seiner Regierungserklärung. Und Berlin beispielsweise nennt als Datum für den Kita-Regelbetrieb den 1. August. Also noch mehr als 3 Monate, in denen viele Eltern Homeoffice und Kinderbetreuung unter einen Hut kriegen müssen. Für viele belastend, für einige ganz besonders, zum Beispiel Alleinerziehende, die sich, wenn sie arbeiten müssen, nun wo Oma und Opa wegfallen, um eine Betreuung kümmern müssen. Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet, dass laut Statistischem Bundesamt 1,7 Millionen von ihnen erwerbstätig sind, darunter 1,5 Millionen Mütter. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung verweist in einer Analyse darauf, dass eine Schließung der Kitas bis zu den Sommerferien sich negativ auf die Gleichstellung der Geschlechter auswirken kann, da eben vor allem die Mütter mehr Zeit mit ihren Kindern verbrächten, wenn die Kita geschlossen ist. Gleichzeitig wird nur ein Bruchteil der Zeit der Eltern darauf verwendet, sich aktiv mit den Kindern zu beschäftigen, weil sie zum Beispiel im Homeoffice arbeiten müssen. Dies könne die Entwicklung der Kinder, die sonst mit anderen Kindern in einer Kita zusammen wären, beeinflussen. Welcher Natur diese Veränderungen seien, werde sich insbesondere in der Zeit nach der Krise zeigen, so das DIW in einer Analyse. Das Institut kritisiert deshalb das Vorgehen von Bund und Ländern.
Denn sowohl aus der Perspektive der Kinder, aber insbesondere auch aus der Perspektive der Eltern, gibt es hier ja überhaupt keine Perspektive, wann die Kitas und auch die Schulen für die allermeisten Kinder wieder öffnen sollen,
sagt Katharina Wohlig vom DIW. Das Institut fordert unter anderem ein spezielles Elterngeld für Eltern, die aufgrund der Corona-Krise in Teilzeit gehen. Zudem rege man an, Konzepte zu erarbeiten, wie Kitas schrittweise öffnen könnten.
Da ist eben denkbar, dass man Kleingruppen bildet, die auch immer gleich bleiben, wo man eben sagt, Kinder sollten eben tageweise, vielleicht auch halbtageweise wieder die Möglichkeit bekommen, in die Kita zu gehen.
Das sollte so wohlig nicht an den Erwerbsstatus der Eltern gebunden sein. Auch die Familienministerin scheint nicht ganz zufrieden mit den momentan getroffenen Entscheidungen. Franziska Giffey, SPD, sagte heute:
Für uns ist es nicht die abschließende Lösung zu sagen, bis zum August bleiben die Kitas einfach zu, sondern das ist ja ein Weg, der viele Eltern wirklich in zusätzlichen Stress und nahezu Panik versetzt. Und deshalb geht es schon darum, die Frage zu stellen, wie das Kita-Jahr bis zum Sommer jetzt gestaltet werden kann.
Gleichzeitig hält sich Giffey bedeckt, wenn es um ganz konkrete Empfehlungen an die Länder geht, in deren Zuständigkeit die Entscheidung liegt. Sie wollen in dieser Woche mit dem Bund in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe Leitlinien für ein mögliches schrittweises Öffnen der Kita erarbeiten. Was schon klar ist, ist, dass die Länder die Notfallbetreuung ausbauen wollen, sodass mehr Berufe in die sogenannte Ein-Eltern-Regelung aufgenommen werden sollen. Und Giffey regte heute auch eine Debatte über eine teilweise Öffnung der Spielplätze unter bestimmten Voraussetzungen an. Unterschiedliche Regelungen gibt es nach wie vor auch noch bei den Kita-Gebühren, ein wichtiger finanzieller Faktor für viele Eltern. So verkündete Bayerns Ministerpräsident Söder erst heute.
Deswegen springt Bayern an der Stelle ein, auf jeden Fall für die nächsten 3 Monate.
Nordrhein-Westfalen hingegen entlastet die Eltern schon länger, kündigte aber heute an, zunächst nicht garantieren zu wollen, dass es weitere Monate geben soll, in denen die Kitas beitragsfrei sind.
Zusätzliche Belastung bei der Kinderbetreuung, aber Entlastung bei den Kosten. Informationen waren das von Katharina Hamberger hier im Deutschlandfunk. Sie hören das Journal vor Mitternacht um 23.30 Uhr. Die Corona-Maßnahmen haben auch die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien gestört. Erst wurde gar nicht weiter verhandelt, jetzt nur aus der Ferne. Astrid Korall.
6 Wochen mussten die Gespräche zwischen Großbritannien und der EU wegen der Corona-Krise pausieren. Und wegen ihr findet die 2. Verhandlungsrunde auch lediglich als Videokonferenz statt. Sie hat heute Nachmittag begonnen. Die Gespräche sollen die ganze Woche über geführt werden. Am Freitag will EU-Chefunterhändler Michel Barnier dann über die Ergebnisse informieren. Er und der britische Unterhändler David Frost hatten zuvor erklärt, bis Juni echte greifbare Fortschritte erzielen zu wollen. Denn dann soll eine Zwischenbilanz der Verhandlungen gezogen werden. Die Gespräche dürften aber erneut schwierig werden. Nach der ersten Runde im März hatte sich jedenfalls deutlich gezeigt, dass die Vorstellungen von Brüssel und London in vielen Bereichen noch sehr weit auseinander liegen. Streitpunkte sind etwa, wie ein künftiger Handelsvertrag aussehen soll und welche Rechte Fischer bekommen sollen. Die Verhandlungen stehen unter enormem Zeitdruck, denn die derzeit geltende Übergangsphase läuft am 31. Dezember aus. Sie könnte zwar um bis zu 2 Jahre verlängert werden, doch das lehnt die britische Regierung im Moment kategorisch ab. Bleibt London bei seinem Nein und sollten sich die EU und Großbritannien nicht darauf einigen, wie ihre künftigen Beziehungen aussehen, droht Ende des Jahres doch noch ein harter Brexit.
Über die neue Verhandlungsrunde zwischen der EU und Großbritannien Astrid Korall. Netanjahu gegen Gantz, ein Machtkampf, der sich schon über viele Monate hingezogen hat in Israel. Doch jetzt haben sich die beiden auf eine Regierungsbildung geeinigt. Tim Aßmann.
Von einer Notstandsregierung, die Leben retten und Wohlstand sichern werde, sprach Israels alter und voraussichtlich neuer Premierminister Benjamin Netanjahu. Sein einstiger Kontrahent und künftiger Partner Benny Gantz erklärte, nur durch die Bildung dieser Regierung sei es gelungen, Neuwahlen zu verhindern. Nach 10 Verhandlungen haben sich Netanjahus rechtskonservative Likud-Partei und das Bündnis Blau-Weiß des Ex-Generals Gantz auf die Bildung einer nationalen Notstandsregierung verständigt, die die Auswirkungen der Corona-Pandemie bekämpfen soll und der auch Parteien aus dem national- und streng religiösen Lager angehören werden. Zunächst wird Benjamin Netanjahu Regierungschef, im Herbst nächsten Jahres soll Benny Gantz das Amt übernehmen. Die Koalitionsvereinbarung sieht vor, dass bereits im Juli Schritte zur Annexion besetzter palästinensischer Gebiete im Westjordanland eingeleitet werden können. Die US-Regierung hat grünes Licht für ein solches Vorgehen in Aussicht gestellt. Die internationale Staatengemeinschaft inklusive der Bundesregierung lehnt die Annexion mehrheitlich ab. Der unter Korruptionsanklage stehende Benjamin Netanjahu und seine Likud-Partei haben der Koalitionsvereinbarung zufolge auch erheblichen Einfluss auf die Ernennung von neuen Richtern und anderen Top-Juristen. Israelische Oppositionspolitiker kritisierten, die Vereinbarung helfe Netanjahu, sich vor Strafverfolgung zu schützen.
Die Tornado-Kampfflugzeuge der Bundeswehr sollen in den kommenden Jahren nach und nach ersetzt werden durch neue Jets. Das Verteidigungsministerium plant, rund 150 neue Maschinen anzuschaffen. Uli Haug.
In dieser Woche dürfte dem Verteidigungsausschuss eine erste Vorlage geliefert werden. Bis der Kauf endgültig besiegelt ist, dürfte es aber noch mehrere Jahre dauern. Die Entscheidung über den milliardenschweren Rüstungsauftrag treffe der Bundestag, aber voraussichtlich erst in der nächsten Legislaturperiode, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Ein Sprecher dementierte zudem einen Bericht, wonach Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ihrem US-Kollegen Esper bereits eine Zusage über den Kauf der F-18-Kampfjets gegeben habe. In der Großen Koalition gibt es besonders wegen der US-Flugzeuge Streit. Denn nach der Ausmusterung der alternden Tornado-Flotte sollen die F-18-Kampfflugzeuge die sogenannte nukleare Teilhabe sichern. Das heißt, sie sollen im Kriegsfall amerikanische Atombomben zum Ziel bringen. Die Bundeswehr hat dafür bisher 45 Tornado-Jets in Büchel stationiert. Dort sollen auch 20 US-Atombomben lagern. In der SPD sieht ein Großteil der Fraktion die nukleare Teilhabe kritisch. Allen voran Fraktionschef Mützenich.
Sicherheitskräfte im afrikanischen Burkina Faso sollen 31 Zivilisten getötet haben. Diese Vorwürfe erhebt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.
Die Organisation beruft sich auf die Aussage von 17 Zeugen. Demnach sollen Soldaten vor rund 10 Tagen in der Stadt Djibo im Norden des Landes bei einem Antiterroreinsatz 31 Männer festgenommen und wenig später hingerichtet haben. Die Getöteten sollen der ethnischen Gruppe der sogenannten Fulbe angehört haben. Das Hirtenvolk wird von Teilen der Bevölkerung verdächtigt, Milizen zu unterstützen. Ein Sprecher von Human Rights Watch sagte, die Taten kämen einem Kriegsverbrechen gleich und forderte die Regierung in Burkina Faso auf, sofort eine Untersuchung des Vorfalls einzuleiten. Bereits in der Vergangenheit wurde den Sicherheitskräften immer wieder vorgeworfen, im Antiterroreinsatz Menschenrechte der Zivilbevölkerung zu verletzen. In Burkina Faso sind verschiedene bewaffnete Gruppen aktiv. Seit 2015 wird das Land durch Anschläge von islamistischen Extremisten erschüttert. Seitdem sind rund 800 Menschen getötet worden, rund 860.000 wurden vertrieben.
Informationen von unserer Korrespondentin Dunja Sadaki. In Kanada wurden bei einem Amoklauf mindestens 19 Menschen getötet. Die Polizei befürchtet noch weitere Opfer. Peter Mücke.
Ein Polizeisprecher sagte, es sei nicht auszuschließen, dass es noch mehr Opfer gegeben habe. Von den insgesamt 16 Tatorten seien noch nicht alle vollständig untersucht. An 5 von ihnen habe der Täter Feuer gelegt. In den Trümmern könnten sich noch weitere Leichen befinden. Mehr als 12 Stunden hatte die Polizei den Mann durch den nördlichen Teil der Provinz Nova Scotia verfolgt, ehe er an einer Tankstelle nördlich der Hauptstadt Halifax überwältigt werden konnte. Der mutmaßliche Täter wurde bei dem Zugriff getötet. Es handelt sich um einen 51 Jahre alten Zahntechniker, der Polizeidevotionalien gesammelt haben soll. Die Verfolgung des Täters sei auch deshalb schwierig gewesen, weil er zeitweise mit einem falschen Streifenwagen unterwegs war und eine gefälschte Uniform getragen haben soll. Nach Angaben der Polizei deutet vieles darauf hin, dass der Täter das Blutbad geplant hat. Unter den Opfern seien aber auch Menschen, die er nicht gekannt habe. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es nicht.
Wegen der Corona-Pandemie müssen derzeit ungewöhnlich viele Pakete zugestellt werden. Die Deutsche Post würde das jetzt gerne auch sonntags machen dürfen, Merthe Burmeister berichtet.
Pakete über Pakete. Durch die Corona-Pandemie müssen die Deutsche Post und DHL derzeit rund 9 Millionen Sendungen pro Tag stemmen. So viel ist laut Post sonst nur an den stärksten Tagen vor Weihnachten los. Um die Paketflut zu bewältigen, setzt der Konzern unter anderem Mitarbeiter aus dem Briefgeschäft im Paketbereich ein und hat 2000 neue Mitarbeiter eingestellt. Doch das reicht nicht, sagt die Post. Zumindest nicht in manchen Regionen mit starker Nachfrage. Hier hält man einen weiteren Zustelltag für hilfreich und hat entsprechende Anträge an die Behörden gestellt. In Bayern mit Erfolg. Gestern wurden hier mit einer Ausnahmegenehmigung Pakete zugestellt. Ob das Unternehmen für weitere Regionen, wie etwa in Berlin, für den kommenden Sonntag wieder Anträge stellt, will die Post Ende der Woche entscheiden. Möglicherweise sorgen nämlich die teilweise wieder geöffneten Geschäfte für einen leichten Rückgang der Paketflut.
Merthe Burmeister berichtete, und weitere Informationen aus der Wirtschaft gibt es jetzt beim Blick an die Börse. Dort war das Handelstreiben heute auch geprägt vom Auf und Ab in der Corona-Krise.
Marktbewegungen zwischen Hoffen und Bangen. Das wurde auch heute wieder deutlich. Rauf, runter, rauf. Am Ende stand der DAX mit einem leichten Plus besser da als gestern. Eine eindeutige Tendenz hat es nicht gegeben. Die Schwankungsbreite des Kursbarometers lag bei 250 Punkten. Am Ende stand der DAX bei 10.645. Die Entlastung des Einzelhandels durch Öffnung der Geschäfte hatte keinen Einfluss auf die Kurse. Die Wirtschaftsverbände wollen galoppieren, die Kanzlerin will zügeln.
kein schönes Umfeld für Kursfantasien. Aktien von Einzelhandelsunternehmen standen heute sogar unter Druck. Ceconomy zum Beispiel. Das Wertpapier der Konzernmutter von Saturn und Mediamarkt verlor über 3% und gehörte zu den Verlierern. Schon lange werden dem Management Versäumnisse beim Ausbau des Onlinehandels vorgeworfen. Nie wäre er wertvoller als heute, denn der Versandriese Amazon, teuerstes Unternehmen der Welt, wird immer teurer. Eine Aktie, 2220 Euro. Vor 5 Wochen war die Aktie für 700 Euro weniger zu haben. Onlinehandel, ein klares Corona-Gewinner-Geschäftsmodell. Es kann aber auch erdrutschartig in die andere Richtung gehen. Dann, wenn keine Autos mehr fahren, kein Flugzeug mehr fliegt und kein Tanker durch die Meere schifft, dann ist Öl wertlos, weil es keiner mehr haben will. Die US-Sorte WTI ist billiger als am Ende des letzten Jahrhunderts. $10 pro Fass. Ja, tanken ist dadurch billiger, nicht nur in den USA, auch hierzulande. Es wird dennoch viele geben, die lieber mit teurem Sprit in den Urlaub fahren würden, als das Auto die meiste Zeit vor der Tür stehen zu haben.
Der Tag an der Börse, Informationen von Volker Hirt. Italien ist in Europa am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen, sowohl mit Blick auf die Zahlen der gemeldeten Corona-Infektionen als auch bei den Todeszahlen. Und wir haben noch die Bilder im Kopf von den völlig überlasteten Intensivstationen. Und wenn man daran denkt, dann kann man nachvollziehen, wie euphorisch jetzt kleine Erfolge gefeiert werden. Unser Korrespondent Jörg Sasselberg berichtet.
Ihre Freude haben sie auch über die sozialen Netzwerke geteilt. Mit Atemschutzmasken und teilweise Schutzkitteln knien Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte an einem Gang des Krankenhauses Niguarda in Mailand, werfen die Arme zu einer Jubeloder nach oben und lassen einen Spumante-Korken knallen. Die Freude gilt einem kleinen, aber symbolisch wichtigen Erfolg im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie in Italien. In Mailand, einer der am stärksten betroffenen Städte, kann eine Intensivstation zur Behandlung von Covid-19-Fällen geschlossen werden, weil zu wenig neue Patienten kommen. Der Notstand im Land sei noch nicht überwunden, schreiben die Pfleger auf Instagram, aber dies sei eine erste gute Nachricht. Auch Roberto Fumagalli, Chefarzt der Intensivmedizin des Krankenhauses, atmet durch. Wochenlang haben wir vor der Herausforderung gestanden, mehr Betten zu schaffen, um Patienten versorgen zu können, die mit durch das Coronavirus provozierten Lungeninfektionen behandelt werden mussten. Jetzt endlich ist diese ständige Eskalation zum Stillstand gekommen. Die Intensivstation im Niguarda-Krankenhaus ist die erste von insgesamt 5, die in der Region wegen des Covid-19-Notstands eingerichtet wurden, die wieder geschlossen werden kann. Auch die Daten landesweit zeigen, dass Italien dabei ist, die Krise langsam zu überwinden. Die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, ist den 16. Tag in Folge zurückgegangen, nach den gestern veröffentlichten Daten erneut um knapp 100. Der Anstieg bei den festgestellten Neuinfektionen sinkt ebenfalls, auch die Zahl der Todesfälle geht weiter zurück. Auffällig bleibt der Unterschied zwischen Nord- und Süditalien. Während im Norden innerhalb eines Tages immer noch über 380 Todesfälle registriert wurden, waren es in Süditalien 8-mal weniger. Auch bei den Infektionen gibt es ein starkes Nord-Süd-Gefälle. Zum Vergleich, in Rom sind pro Einwohner 50-mal weniger Menschen mit dem Coronavirus infiziert als in Mailand. Trotz der landesweiten Entspannung in der Covid-19-Krise hält Ministerpräsident Conte vorerst an seinem Plan fest, erst ab dem 4. Mai schrittweise wieder Betriebe zu öffnen und das Leben zu normalisieren. In Italien gelten seit mittlerweile 7 Wochen strenge Ausgangsbeschränkungen. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung forderte Conte stärkere Hilfen für Italien durch die Europäische Union. Sein Land fühle sich alleine gelassen, ausgerechnet von den Ländern, die große Vorteile durch die EU hätten. In diesem Zusammenhang nannte Conte unter anderem die Niederlande, die mit Steuerdumping internationale Großkonzerne anzögen. Aber auch Deutschland warf Conte vor, mit seinem großen Handelsüberschuss eine Bremse für die anderen Staaten der EU zu sein. Italiens Ministerpräsident erneuerte seine Forderung, Eurobonds einzuführen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen. Diese gemeinsame Haftung für neue Kredite bedeutet keine Belastung für die Steuerzahler, beispielsweise in Deutschland. Kein einziger Euro der Deutschen zu Conte werde dafür verwendet werden, italienische Schulden zu bezahlen. Am Donnerstag wollen die EU-Regierungschefs in einer Videoschalte das weitere Vorgehen in der Corona-Krise besprechen.
Die Corona-Krise in Italien, Jubel über die Schließung von Intensivstationen, aber Kritik an der EU, unser Korrespondent Jörg Seiselberg berichtete. Dass er keinen Mundschutz tragen würde, das hat US-Präsident Trump unlängst schon klar gemacht. Und auch von vielen Maßnahmen im Zuge des Shutdown hält er nicht besonders viel. Deshalb könne er Proteste dagegen verstehen. Da entzündet sich ein neuer, alter Streit zwischen dem Präsidenten und einigen Gouverneuren.
Es war eine Pressekonferenz ohne große Neuigkeiten, wie so oft in diesen Tagen. Donald Trump lobte sich und seine Regierung für die fantastische Arbeit, die sie gerade leisteten. Prahlt damit, dass viele andere Länder ihn gerade um Hilfe bitten und dass die USA die Könige in der Beatmungsgeräteherstellung seien. Gut eine Stunde geht das so. Dann fragt ein Reporter den US-Präsidenten, was er von den landesweiten Protesten halten würde. Zehntausende Demonstranten waren am Wochenende auf der Straße, um gegen die Ausgangsbeschränkungen zu protestieren.
I notice there are a lot of protests out there. And I just think that some of the governors have gotten carried away.
Auch er nehme wahr, dass es gerade eine Menge Protest gibt. Einige Gouverneure hätten es mit den Regeln einfach übertrieben. Man müsse den Menschen nicht sagen, was sie zu tun hätten, so Donald Trump. Und damit meint er vor allem Gouverneure der Demokratischen Partei. Befreit Minnesota, befreit Michigan, befreit Virginia, hatte der US-Präsident vor wenigen Tagen getwittert und damit Öl ins Feuer gegossen. Die Unterstützung für die Proteste in den Bundesstaaten ist kein Zufall. Alle drei werden gerade von demokratischen Gouverneuren geführt, sind politisch heiß umkämpft und könnten im November wahlentscheidend sein. Ein langer und lauter Autokorso in Maryland. Viele Demonstranten schwenken Trump- und USA-Flaggen. Ihr könnt Amerika nicht abschließen, rufen einige. Lasst uns arbeiten, rufen andere. Donald Trump scheinen die Proteste zu gefallen. Die Teilnehmer seien großartige Menschen. Er habe noch nie so viele USA-Flaggen auf einmal gesehen, freute er sich. Kritik kommt von den Gouverneuren, selbst aus den eigenen Reihen. Besonders deutlich wurde der Republikaner Larry Hogan, Gouverneur von Maryland.
I don't think it's helpful to encourage demonstrations and encourage people to go against the president's own policy.
Es sei nicht hilfreich, vom Präsidenten die Menschen zum Demonstrieren zu ermutigen. Schließlich würden die ja auch gegen die Regeln protestieren, die der Präsident selbst aufgestellt habe, so Hogan, und nennt ein Beispiel.
For example, I mentioned earlier, the president's policy says you can't start to reopen under his plan.
So sei die Anweisung aus dem Weißen Haus, dass man die Wirtschaft erst wieder hochfahren dürfe, wenn die Fallzahlen 14 Tage lang sinken würden. Und das wäre für Maryland derzeit nicht der Fall. Der US-Präsident ist unter Druck. Woche für Woche kommen neue Horrormeldungen vom Arbeitsmarkt. Die Wirtschaft taumelt und die infizierten Zahlen steigen weiter, wenn auch nicht mehr so schnell. Und auch seine Zustimmung bröckelt. Nach einer Umfrage von NBC und dem Wall Street Journal sind nur noch 44% mit dem Krisenmanagement Trumps zufrieden. Kein guter Wert, wenige Monate vor der US-Wahl.
Der Beitrag aus den USA von Torben Ostermann. Und wir kommen noch einmal nach Deutschland und zu einer viel diskutierten Frage, um die es eben schon mal ging hier in der Sendung. Wie hältst du es mit der Schutzmaske? Nach Bayern plant ja auch Thüringen jetzt eine Maskenpflicht und ja, soweit es öffentliche Einrichtungen betrifft, hängt daran viel Organisationsarbeit. Zum Beispiel für Dorothea Stöhr-Ritter. Sie ist Landrätin im Hochschwarzwald und dort also für die Beschaffung von Schutzausrüstung zuständig. Mein Kollege Corbinian Frenzel hat mit ihr gesprochen für unseren Podcast Der Blick in den Alltag und die Frage, ob sie denn ihre eigene Maske hat.
Ich habe eine geschenkt bekommen und die weiteren, die müssen ja auch immer wieder gewaschen werden, die lasse ich mir gerade nähen.
Okay, und also wenn Sie jetzt am Wochenende draußen waren, zum Beispiel einkaufen oder dergleichen, setzen Sie die dann auf?
Also einkaufen muss ich persönlich nicht gehen, das besorgt mein Mann, da bin ich natürlich sehr entlastet. Er kann sich das besser zeitlich einteilen und ich gebe zu, ich habe noch ein Problem, ihn davon zu überzeugen, dass er das tun soll.
Immer mit der Maske.
Aber da arbeite ich, Ich arbeite hart daran.
Ja, okay, dann haben Sie mit Ihrem Mann natürlich im Prinzip ein Beispiel zu Hause für viele andere, bei denen das jetzt eine Situation ist. Wie kann man denn da rangehen? Überzeugung oder letztendlich auch Verpflichtung?
Also sagen wir mal so, es wäre natürlich wesentlich einfacher, wenn es eine offizielle Verpflichtung gäbe. Dann wäre die Sache durch. Ansonsten muss ich natürlich zur Ehrenrettung meines Mannes sagen, dass er sich vorbildlich verhält. Also das darf ich jetzt so nicht stehen lassen.
Ja. Aber nein, das glaube ich auch. Es gibt ja auch, Frau Stöhr-Ritter, es gibt ja ganz viele Leute, die zögern. Aber Sie sagen jetzt doch, macht es, ist es nötig.
Ja, also ich glaube, es ist einfach im Moment die Gewohnheit. Und ich gebe das auch für mich selbst zu. Also plötzlich dann dieses Teil vorm Gesicht zu haben, das ist natürlich schon was sehr Fremdes und sehr Befremdendes. Und da muss man sich einfach dran gewöhnen. Und das muss man üben. Und je mehr Menschen im Straßenbild, im Stadtbild dann eine Maske tragen, umso mehr wird es Gewohnheit. Und insofern glaube ich schon, dass das nach und nach auch ganz gut funktionieren wird. Also sowohl bei uns persönlich wie auch in der Gesellschaft. Wir wissen ja auch, wie schwierig das war mit der Helmpflicht fürs Fahrrad. Das ist auch so ein Thema, was ja auch immer noch nicht so wirklich durch ist. Und beides Mal geht es um die Gesundheit. Also ich setze letztendlich auf Vernunft und auf Gewöhnung.
Wie kann man sich das denn dann auch in Ihrem Landratsamt vorstellen? Also werden Sie dann auch Ihren Mitarbeiterinnen und Ihren Mitarbeitern ja letztendlich sagen, wenn dann auch mal wieder Publikumsverkehr losgehen kann, lieber mit Maske, lasst uns das mit Maske machen?
Ja, die Maske ist im Moment natürlich nicht zum persönlichen Schutz, also diese einfache Maske, sondern sie dient dazu, falls man eben infiziert ist, diesen Virus nicht zu verbreiten, weil man einfach keine Tröpfchen abgibt. Und insofern denke ich, ist es wirklich angebracht, dass unsere Mitarbeiter, die dann wieder mehr in Kontakt kommen, wir sind ja auch dabei jetzt zu überlegen, wo wir wieder mehr Publikumsverkehr auch jetzt in Gang bringen können, dass eben die Mitarbeiter dort auch die Masken dann tragen. Und wir sind auch am Überlegen, wie wir mit Plexiglaswänden noch einiges abdecken können. Das würde dann natürlich eine Maske erübrigen.
Ein Ausschnitt aus unserem Coronavirus-Podcast, den können Sie natürlich in voller Länge hören in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir kommen noch zum Sport und blicken auf einen Bereich. Ja, da geht es um viel Geld, vor allem aus den Übertragungsrechten. Und deshalb soll so bald wie möglich wieder Fußball gespielt werden, allen voran in der Bundesliga. Und wohl kein Zufall, dass gerade die Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen und Bayern sich einen baldigen Neustart vorstellen können.
Markus Söder und Armin Laschet. So oft hatten die beiden Ministerpräsidenten gestritten in der Corona-Krise. Aber jetzt beim Thema Fußball-Bundesliga sprechen sie plötzlich wie aus einem Munde.
Nach dem Hygienekonzept, das die Liga vorgelegt hat, denke ich schon, dass es eine gute Chance gibt, dass wir Geisterspiele wagen können.
Ja, der 9. Mai ist ein denkbarer Termin, wo man starten könnte.
So Söder und Laschet bei Bild TV. Dabei hatte die Kanzlerin gerade noch gewarnt vor zu viel Leichtsinn, davor die Beschränkungen zu schnell zu lockern, ja vor Öffnungsdiskussionsorgien. Aber immerhin, Söder und Laschet räumen ja ein, Gesundheitsminister Spahn und die Experten vom Robert-Koch-Institut müssten schon noch mal drüber schauen über das Konzept, das die Deutsche Fußballliga erarbeitet hat, für Spiele ohne Stadionpublikum, nur für die Fernsehkameras. Und darum, sagt Armin Laschet aus NRW, werde es auch schon noch etwas dauern bis zum ersten Geisterspieltag.
Vor dem 9. Mai auf keinen Fall. Das ist auch nach der nächsten Runde mit der Bundeskanzlerin, wo wir ja nochmal über die Gesamtlage in Deutschland sprechen wollen.
Nicht nur mit der Kanzlerin, sondern auch den anderen Ministerpräsidenten, wie etwa Tobias Hans, dem Länderchef aus dem Saarland. Er sagte in der ARD-Sendung Hart aber fair:
Ich muss ja schon auch sportbegeisterten Menschen in Deutschland, das sind Millionen, auch eine kleine Chance geben, sich ein bisschen den Alltag, wenn sie schon zu Hause sitzen müssen, zu vertreiben. Deswegen glaube ich, in der Abwägung der Güter, wenn es ein vernünftiges Schutzkonzept gibt für den Sport, dann kann man das schon ermöglichen.
Spielverderber saßen aber auch mit in der Runde bei Hart aber fair. Karl Lauterbach etwa, der Gesundheitsexperte der SPD.
Wir wissen ja, dass Corona sich auch überträgt beim schnellen Atmen, beim Sprechen. Der Körperkontakt ist da, daher ist das Infektionsrisiko beim Fußball, bei diesem Kontaktsport eher hoch. Und die Spieler können daher nicht perfekt also geschützt werden. Das ist nur mit einem massiven Aufwand möglich. Und dafür würde man auch zehntausende Tests benötigen.
Und Ulrich Schneider, der Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, hatte noch einen anderen Einwand.
Wenn man eine Ausnahme macht, dann kommen 20 Forderungen nach neuen Ausnahmen. Vielleicht meinte die Kanzlerin das mit Orgie. Deswegen denke ich, nein. Und es ist auch eigentlich nicht zu vermitteln, dass hier Profis mit Millionengehältern spielen dürfen und kleine Kinder, sagt man, die dürfen ja auf den Spielplatz.
Markus Söder aber, der Ministerpräsident aus Bayern, lässt das nicht gelten.
Ein Wochenende mit Fußball ist deutlich erträglicher als eines ohne Fußball. Und deswegen könnte ich mir so eine Geisterspielrunde da schon vorstellen.
Die Debatte um Geisterspiele in der Bundesliga. Andreas Reuter berichtete und wir kommen zu Thomas Grimmer und der Presseschau.
Ja, es geht sozusagen um ein Wort des Tages und das Wort heißt Öffnungsdiskussionsorgien. So hat Bundeskanzlerin Merkel ja heute den vermeintlichen Überbietungswettbewerb bzw. das Durcheinander zwischen den Bundesländern in der Diskussion über die Lockerung der Corona-Maßnahmen genannt. Die Frankfurter Rundschau meint dazu, es war der Ausdruck maximaler Genervtheit einer sonst meist in sich ruhenden Politikerin. Es war gleichzeitig das Bemühen, eine Debatte unter Kontrolle zu bekommen, in der in den vergangenen Tagen die Bundesländer so munter durcheinander purzelten. Es reicht, bedeutete nun die Kanzlerin. Allerdings stößt dieses Basta der Kanzlerin bei den Kommentatoren vieler anderer Zeitungen durchaus auf Kritik. So meint zum Beispiel die Volksstimme aus Magdeburg, Merkel habe in der CDU-Präsidiumssitzung eine problematische Haltung zu den Diskussionen um Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gezeigt. Öffnungsdiskussionsorgien nennt sie das Ringen um den richtigen Weg. Wie schon bei der Öffnung der Grenzen 2015 sind Diskussionen nicht erwünscht. Die Zeitung Die Welt sieht die Äußerung ähnlich kritisch. Merkel hält die Debatte über den Weg aus der Krise für einen gefährlichen Exzess. Das ist ein sehr skeptisches Menschenbild. Den Reutlinger Generalanzeiger stört auch, dass Vertreter der Bundesregierung in letzter Zeit öfter von einer neuen Normalität in Corona-Zeiten reden. Die Zeitung fragt, gehört zur neuen Normalität jetzt etwa, dass diejenigen, die darüber diskutieren, ob Öffnungen oder Beschränkungen gerechtfertigt sind, von der Kanzlerin abgekanzelt werden? Ein weiteres Thema, das die Zeitungen beschäftigt, ist die Maskenpflicht. Heute haben ja Bayern und Thüringen als weitere Bundesländer die Einführung dieser Maßnahme in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr angekündigt. Die Nürnberger Nachrichten sehen in Bezug auf Bayern in erster Linie Aktionismus hinter dieser Maßnahme. Statt Hysterie und Verärgerung zu schüren, sollte die Regierung an die Vernunft der Menschen appellieren, die Anzahl der Einkäufe und Fahrten auf ein Minimum zu reduzieren. Die westfälischen Nachrichten aus Münster halten das Ganze dagegen grundsätzlich für eine, Zitat, vernünftige Entscheidung. Wenn dieses Land die teuer erkauften und immer noch äußerst fragilen Fortschritte bei der Bewältigung der Corona-Krise nicht gefährden will, sollte es tatsächlich zum neuen Schick gehören, diese Masken zu tragen. Auch die Badische Zeitung aus Freiburg spricht sich für die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aus. Dass eine Maskenpflicht ein Baustein einer effektiven Eindämmungsstrategie in der Corona-Epidemie sein kann, steht fest. Und sie verlangt uns weniger ab als manch andere Maßnahme.
Schon heute der Blick in die Zeitungen von morgen. Danke Thomas Grimmer mit dieser Presseschau. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bis hierher Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis bald.